Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute gibt es die nächste Folge unserer Der Tag Sommerserie, die vergessenen Nachrichten des Jahres 2023. Eine Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung hat 10 Themen ausgewählt, die in der medialen Berichterstattung zu kurz gekommen sind, mit denen wir uns aber jetzt befassen. Unter anderem auf Platz 2 Ship Abandonment. Also Schiffe, die mitten auf hoher See aufgegeben werden. Nicht von der Besatzung, aber vom Eigner. Im Sinne der Kostenoptimierung. Schlecht für die Besatzung und schlecht für die Umwelt. Und niemand tut etwas dagegen. Ich spreche gleich mit einem Journalisten, der genau so einen Fall recherchiert hat. Und bei seiner Geschichte stehen einem die Haare zu Berge. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 2. August 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Stell dir vor, du bist Seefahrer, du bist auf einem Frachter mit geladenen Waren auf dem Ozean, willst an deinem Zielort einlaufen, doch auf einmal will keiner mehr was von dir wissen. Deine Reederei stellt sich tot, genau wie das Land, unter dessen Flagge dein Schiff fährt. Und in den Hafen, wo du eigentlich hin solltest, darfst du auch nicht mehr einlaufen. Ich spreche vom sogenannten Ship Abandonment. Die Aufgabe von Schiffen und ihrer Besatzung, eine der vergessenen Nachrichten des Jahres 2023. Allein im letzten Jahr ist diese Praxis 113 Mal dokumentiert worden, über 1500 Seefahrer waren betroffen. Und was das konkret heißt, darüber kann ich jetzt mit Michael Radunski sprechen. Er ist freier Journalist, lebt in Berlin und er hat für die NZZ einen konkreten Fall recherchiert und nachgezeichnet. Hallo Michael.
Ja, hallo, grüß dich.
Es geht um die Odyssee der Ula, eines Frachters, die im Oktober 2019 beginnt. Du zeichnest das Schicksal des Chief Officers an Bord nach. Ganz kurze Frage für mich zum Verständnis. Chief Officer, ist das der Kapitän?
Nee, das ist nicht der Kapitän, das ist der Chief Mate, also ist quasi die rechte Hand des Kapitäns, der sich um alles unterhalb des Kapitäns kümmert.
Im Militärischen wäre es der erste Offizier sozusagen an Bord.
Ja.
Okay. Wie ging das alles los?
Also eigentlich hat alles ganz normal begonnen. Es war Ende Oktober 2019, wie du schon erwähnt hast. Ein indischer Schiffer, der Amal Singh, also so habe ich ihn dann in der Geschichte genannt, wollte seinen richtigen Namen nicht preisgeben, also nicht in der Zeitung. Der wird für eine ganz normale Fahrt gebucht. Und der Auftrag ist von Sohar aus dem Oman nach Bangladesch ein Schiff zu begleiten. Angesetzt sind 45 Tage und er nimmt den Auftrag an und hat mir auch gesagt, das war, ist eigentlich leicht verdientes Geld.
Ja, also alles eigentlich völlig normaler Auftrag. Wann fing es dann an, nicht nach Plan zu laufen und von leicht verdientem Geld zu ja, schwer verdientem Geld, wenn überhaupt, zu werden?
Ja, es entwickelt sich ja dann daraus eine dramatische Odyssee. Fast 2 Jahre ist er unterwegs. Er kommt in den Hafen, das Schiff liegt dort, alles in Ordnung, die fahren aus und da ändert sich schon. Also nach wenigen Seemeilen bekommen sie dann die Nachricht vom Reeder, kleine Änderung, wir müssen dann noch einen Schlenker fahren nach Sharjah. Das ist ein Hafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Fahrt da mal noch einen Schlenker, holt noch was ab und dann geht's richtig weiter.
Okay.
So heißt es zumindest.
Hat er da schon Verdacht geschöpft oder hat er gedacht, okay, kommt öfter mal vor, dass es eine kleine Planänderung gibt und dass man dann nochmal irgendwie umdisponieren muss? Oder hat er da schon gedacht, komisch, das ist jetzt irgendwie unnormal?
Nee, gar kein Verdacht, ist ganz normal. Das kommt mal vor, dass die Leute sagen, ihr müsst da noch mal kurz abbiegen, noch mal neue Ladung aufnehmen, weil jetzt gerade das Angebot so günstig ist. Und dann nehmen wir da, also in dem konkreten Fall geht es um Backsteine, ladet mal da noch ein paar hinzu in Sharjah und dann geht es ab nach Bangladesch, so wie geplant. Also da hat er sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Der Amal Singh, der fährt auch schon seit Jahren zur See. Also ist so ein alter Matrose quasi, hat sich da keine Sorgen gemacht.
Okay, nee. Wann fing es dann an, wirklich sich zu drehen? Dass er auch dachte, okay, also jetzt läuft hier irgendwas gewaltig schief.
Also so gewaltig schief kam dann erst eine ganze Weile später, weil er sagt auch, es gibt immer wieder Probleme. Sie sind dann nach Sharjah gefahren, dürfen nicht direkt einfahren, halten 25 Seemeilen vor Sharjah, gehen sie vor Anker und müssen warten. Kommunikation ist abgerissen, sie erreichen weder, sie dürfen nicht einfahren, die sagen, die Dokumente liegen noch nicht vor, der Besitzer meldet sich nicht. Das kommt, sagt er auch, kommt mal vor, dann hört man sich ein paar Tage nicht. Alles kein Problem, solange man Nahrung und Wasser hat. Solange die Vorräte reichen, ist es für die Leute kein Problem. Die sind da genügsam, sagen, ja, wird schon weitergehen. Mhm. Als es dann überhaupt nicht weitergeht und sich tatsächlich auch die Nahrung zur Neige geht, da wird es dann kritisch und da merkt er dann auch, hier ist was im Busch, hier läuft das nicht richtig.
Über wie viele Tage sprechen wir denn da jetzt? Du hast ursprünglich gesagt, wie viele Tage ursprünglich war die Reise geplant?
Ursprünglich war geplant 45 Tage, ja. Und wir sind am 28. Oktober ist er losgefahren und wir sind jetzt schon im Dezember.
Okay.
Also er müsste eigentlich schon quasi wieder auf dem Nachhauseweg sein, wenn alles normal gelaufen wäre. Und sie befinden sich aber, sind noch nirgends eingefahren. Also sie sind noch nicht mal an der ersten Station. Und wie gesagt, die Kommunikation ist abgebrochen. Die Vorräte gehen zur Neige. Und deswegen setzt man erste Hilferufe ab.
Okay. Und dann, was passiert dann nach diesen Hilferufen? Dann darf man dann in den Hafen einlaufen. Wie geht's dann weiter?
Naja, eigentlich ist das ganz klar geregelt, wer sich um Schiffe kümmern muss. Das ist in der Seerechtskonvention festgelegt. Der Besitzer ist der erste Ansprechpartner. Dann gibt es den Flaggenstaat. In unserem Fall ist der Besitzer aus ein katarisches Unternehmen. Der Flaggenstaat ist Palau. Und die zuständige Hafenbehörde wäre jetzt in dem Fall Sharjah, weil da liegen sie vorm Hafen. Aber keiner reagiert, niemand fühlt sich verantwortlich. Das ist so ein ganz mieses Spiel eigentlich. Die Verantwortung wird einfach weitergeschoben. Mhm. Und da fängt er dann an, Hilferufe abzusetzen. Und da gibt es dann solche verschiedene NGOs, die sich vor allem um die Seefahrer dann immer kümmern, weil so wie jetzt auch in dem Fall, keiner meldet sich. Die einzigen, die wirklich drunter leiden, sind die Seefahrer. Das sind die armen Hunde, die da quasi in der Falle sitzen.
Und die bringen dann zumindest erst einmal wahrscheinlich Nahrung, dass die Menschen schlicht und ergreifend überleben können.
Richtig, das klingt einfacher, als es tatsächlich ist, weil die Leute, mit denen ich da auch gesprochen habe, von diesen NGOs, da gibt es Outlaw Ocean Project oder Missions to Seafarers, also die sich wirklich da für die Schwächsten engagieren, die dürfen nicht auf das Schiff. Also die kommen dann quasi da, fahren in die Nähe.
Warum nicht?
Weil das nicht gestattet ist. Die haben ja einen festen Vertrag und die dürfen nicht einfach dann entscheiden, Leute dürfen aufs Schiff oder, da kommen wir nachher noch dazu, die Besatzung darf auch nicht einfach ihr Schiff verlassen. Also die haben da einen festen Vertrag und deswegen können die da nicht einfach schalten und walten, wie sie wollen. Und deswegen kommen diese NGOs, bringen dann, fahren mit ihren Schiffen so nah wie möglich ran und über Kräne wird es dann auf das andere Schiff Wasser und Nahrung gegeben oder rübergeworfen, wenn es kleinere Sachen sind.
Jetzt stellen,
also ist eigentlich sehr, sehr, sehr improvisierte Versorgung.
Ja. Jetzt stellen sich ja natürlich erstmal viele Fragen. Zunächst einmal tatsächlich im Prinzip genau nach der Reihenfolge, wie du das jetzt gerade geschildert hast, nach dem Reeder. Der hat da ja Waren geladen, die ja einen Wert haben. Der hat das Schiff, das dem Reeder ja auch gehört. Was hat ein Reeder überhaupt davon, sich totzustellen, beziehungsweise so ein Schiff auf einmal aufzugeben? Der muss doch ein ureigenes Interesse haben, diese Fahrt letztendlich zu absolvieren, dass der auch seinen Auftrag erfüllt.
Ja, könnte man tatsächlich meinen, ist aber in der Realität leider nicht so. Es gibt ganz, das ist so auch leider eine gängige Praxis, diese stille Aufgabe, dass, so wie du sagst, er stellt sich tot, er meldet sich einfach nicht mehr, er ist nicht mehr greifbar für die Besatzung und die müssen dann selber realisieren, ach, jetzt handelt es sich nicht mehr um ein Kommunikationsproblem, die Leitung steht nicht oder irgendwas oder der ist gerade verreist und geht nicht ans Telefon, sondern der macht das absichtlich. Der gibt uns tatsächlich still auf. Und dafür gibt es trotz dieser ganzen Werte und Verträge, die er hat, gibt es gute Gründe, gut in Anführungszeichen, halt aus Sicht des Reeders, der sagt, die ganze Abwicklung, also erstmal die Verträge zu erfüllen, dann sich um die Besatzung dann zu kümmern, weil die kriegen dann auch keinen Lohn. und die Entsorgung teilweise auch von den Schiffen, die sind schon sehr runtergekommen. Das kostet ihn alles mehr, als wenn er einfach nicht mehr greifbar ist.
Okay. Und das verstehe ich. Also am Ende ist es eine zynische, marktwirtschaftliche Kalkulation. Und dann, sagtest du es, gibt es den Flaggenstaat, Palau.
Richtig, dann gibt es eigentlich in dem Prozedere, die zweite Ansprechstation wäre der Flaggenstaat, in diesem Fall Palau. Da würde man jetzt auch denken, ja, warum ist das ein anderer Staat? Das ist auch eine gängige Praxis, gerade solche kleinen Staaten übernehmen diese Funktion als Flaggenstaat. 70% ist ja so ungefähr
Phänomen?
Als Richtwert.
Ja.
Genau, und die verdienen damit Geld. Also die sagen dann, ich bin der Flaggenstaat und kassieren dafür eine Gebühr.
Und in Wirklichkeit ist dieses Schiff wahrscheinlich noch nicht ein einziges Mal im Schiffsleben in Palau gewesen.
Richtig, ja. Davon ist auszugehen.
Okay.
Ja.
Okay, dann kassieren die dafür Geld. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Und in der Theorie für diese Gebühr sind die dann verpflichtet, so ein quasi als Art Versicherung an zweiter Position einzuspringen.
Mhm.
Aber das findet dann auch in diesem Fall nicht statt.
Warum kommen die damit durch?
Das ist das ganz große Problem hierbei. Schöne Regeln, aber die Durchsetzung, mangelnde Durchsetzung. Man wird denen nicht habhaft. Die verweigern sich einfach und es gibt keine übergeordnete Behörde oder wie man es jetzt bei uns vermuten würde, die Polizei. Es gibt niemanden, der das durchsetzt, diese Regeln.
Okay, so und jetzt gäbe es da den Hafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie wir wissen, ein reiches Land. Haben die dann, ganz abgesehen davon, dass die dann ja dran wären, die kriegen das ja auch mit, was sich 25 Seemeilen vor deren Hafen abspielt, haben sie ja trotzdem die Verantwortung. Warum werden sie der Verantwortung nicht gerecht? Einfach, weil sie sagen, ja, soll doch erstmal Palau kommen, beziehungsweise die Reederei?
Genau, die schieben die Verantwortung weiter und sagen, naja, wir sind ja erst an dritter Stelle, da müssen sich die anderen zwei drum kümmern. In meinem konkreten Fall, den ich untersucht habe, kam erschwerend noch hinzu, dass wir in der Zeit der Corona-Pandemie waren. Die Leute gesagt haben, ja, ihr dürft jetzt nicht einfach bei uns in den Hafen einfahren. Plus, wenn wir an den Anfang zurückspringen, die Leute wie der Amal Singh, die hatten ein Visum für Bangladesch.
Okay.
Aber nicht für die Vereinigten Arabischen Emirate, weil das war ja der ursprüngliche Auftrag, war nach Bangladesch zu fahren. Also die können sich hinter zig Regeln verstecken und sagen, wir sind nicht zuständig, das ist erst, wir sind Position 3. Drittens Corona-Beschränkung, keiner darf rein. Oder als letztes dann auch noch, ja, und selbst wenn, ihr habt nicht die nötigen Dokumente, ihr habt kein Visum.
Interessant, dass du Corona ins Spiel bringst. Ich erinnere mich, wir sind im Herbst 2019 gestartet. Corona-Pandemie fing im Frühjahr 2020 an. Das heißt, wir reden jetzt schon über 6 Monate jetzt stand jetzt und sie lagern immer noch vor den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bangladesch ist immer noch ganz weit weg, richtig?
Richtig.
Okay.
So, und dann kommt aber tatsächlich noch eine Wendung. Man denkt ja, es ist schon kompliziert genug, aber es kommt noch eine Wendung. Tatsächlich, der Besitzer meldet sich wieder.
Ach.
Der Besitzer meldet sich wieder, der Reeder, und sagt, ah, tut ihm alles leid, zig Ausreden. Interessiert ja auch schlussendlich keinen mehr. Die Besatzung ist einfach froh. Sie haben wieder Kontakt, es kann weitergehen. Er sagt, er entschuldigt sich auch dafür, fahrt bitte nach Kuwait. Hm. Und dort könnt ihr auch, wenn ihr nicht mehr weiterfahren wollt mit mir aufgrund dieser Komplikation als quasi Friedensangebot, könnt ihr in Kuwait direkt von Bord gehen, ihr werdet ausgezahlt, alles in Ordnung.
Okay, kann man sagen, wie viele Seemeilen sind das jetzt noch? Rudimentär, Persischer Golf, das ist nochmal deutlich weiter nördlich Kuwait als die Vereinigten Arabischen Emirate.
Man muss nochmal einmal quer durch den Persischen Golf fahren.
Ja.
Wenn man es jetzt mit dem Auto direkt an der Küste entlang, sind es 1200 Kilometer ungefähr, also man muss da schon noch mal ein Stückchen weiter.
Okay.
Noch eine größere Schleife fahren, wenn man von dem ursprünglichen ausgeht, dass man eigentlich nach Bangladesch nach Osten will.
So, und jetzt sagen wir, Ende gut, alles gut oder nicht?
Ende gut, gar nichts gut, weil wir haben dann wieder das, die fahren nach Kuwait, die fühlen sich natürlich auch nicht zuständig. Was das Bessere daran ist, die Leute liegen wieder mal vorm Hafen, aber bekommen dann sind in Sichtweite, ja, und wissen auch, jetzt müssen sie auf sich aufmerksam machen, gehen in den Hungerstreik, melden sich an ihre verschiedenen Botschaften. Also wir sprechen hier von einer Crew von 25 Leuten, die da wild zusammengewürfelt sind. Mein Ansprechpartner ist jetzt ein Inder. Ich glaube, der Kapitän kam aus einem arabischen Land, mit dem ich gesprochen habe. Also es ist ganz unterschiedlich. Die wenden sich an ihre Botschaften, um da Druck zu machen. Die sollen sich an die kuwaitische Regierung wenden und so weiter. Und tatsächlich haben die dann auch Erfolg. Ja, wir sind jetzt im Mai. Mhm. Und die haben Erfolg. Insofern, die dürfen in den Hafen fahren. Dort wird aber das Schiff beschlagnahmt. Also die Hafenbehörde sagt, okay, ihr könnt reinkommen, aber jetzt beschlagnahmen wir das erstmal. Was im Grunde eine gute Nachricht ist, weil jetzt wird das aus der Hand des Reeders genommen und es findet eigentlich eine Abwicklung statt. Mhm. Also es gibt jetzt die Chance, dass man noch ein bisschen Gehalt bekommt. Insofern, dass die Hafenbehörde sagt, also die Ladung ist beschlagnahmt, die verkaufen wir oder wir versteigern sie oder wir werden das Schiff los, je nachdem, wie halt auch immer der Zustand ist. Und aus diesem Erlös werden dann Gebühren bezahlt und alles Mögliche, was den ganzen Vertragspartner und ganz am Ende, wenn was übrig bleibt, hoffentlich eventuell mit vielen Fragezeichen auch die Crew.
Warum als letztes? Das ist halt einfach.
Das ist die schwächste Partei. Okay. Das ist die schwächste Partei hier in diesem ganzen Spiel. Ich habe auch mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der sich damit lange beschäftigt, der sich da spezialisiert hat. Er sagt, das ist moderne Sklaverei.
Okay. Kann die Crew dann in dem Moment zumindest von Bord?
Nein.
Warum nicht?
Das darf sie nicht, weil sie dann wieder, dann würde sie vertragsbrüchig und dann erlischt der Anspruch auf Gehalt. Also die sind quasi in Kuwait und sitzen auf dem gleichen Schiff nach wie vor fest.
Nur halt angetäut.
Nur halt angetäut, genau. Aber man muss sich das vorstellen, ich habe Bilder von diesem Schiff gesehen, das ist ein runtergekommener Frachter. Ich glaube, Seelenverkäufer ist noch euphemistisch ausgedrückt. Und die Wassertanks waren verschimmelt, Nahrung war ja ohnehin keine mehr da. Wir reden von 25 Männern, die jetzt da schon mehrere Monate eingepfercht sind. Also die Situation ist nicht schön, sie ist sehr angespannt und sie müssen da trotzdem weiterhin bleiben. Das sind dramatische Zustände.
Ja, wäre für mich auch die nächste Frage gewesen. 25 Männer aufeinander gepfercht, unter diesen Umständen, dann auch noch aus anderen Kulturkreisen. Also ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Das ist ja wahrscheinlich eine hochexplosive Mischung.
Das ist tatsächlich eine hochexplosive Mischung. Du bringst es auf den Punkt mit der Wortwahl, weil auf dieser Fahrt kommt es dann tatsächlich auch dazu, dass die Stimmung kippt. Eines der Opfer ist tatsächlich besagter Amal. Der wird eingesperrt. Der wird eingesperrt in seine Kabine. Es kommt da zu Reibereien innerhalb der Crew. Es wird auch ganz bewusst, werden dann unterschiedliche Stimmungen geschürt, auch von dem Besitzer, der sagt, nee, die versuchen euch übers Ohr zu hauen. Die anderen sagen, ja, der Kapitän wurde vom Besitzer bezahlt und er hält uns jetzt nur hin. Keiner glaubt dem anderen. Es herrscht Misstrauen. Und es entlädt sich dann tatsächlich am Chief Officer, an dem Amal Singh, der wird eingesperrt, muss dann mehrere Wochen in seiner Kabine bleiben. Und da darf man auch nicht sich vorstellen, wie es vielleicht aus einer Werbung oder selbst aus dem Urlaub kennen, eine Kabine mit Fenster und Bett und allem Möglichen. Das ist eine Ein-Mann-Kabine, da kann man sich einmal drin umdrehen, da ist eine Metallpritsche drin und sonst nichts.
Okay, krass.
Und die sperren den ein.
Ja.
Geben ihm natürlich dann auch reduzierte Nahrung. Sie leiden ja alle unter Nahrungsknappheit. Also er wird versorgt, aber er wird eingesperrt. Er versucht den Leuten zu erklären, ich habe damit nichts zu tun und ich bin auf eurer Seite. Als sich das dann immer weiter verzögert, merkt die Crew tatsächlich, nee, das ist nicht der Bösewicht, sondern der Reeder. Sie lassen ihn dann wieder raus und der Amal Singh kann da auch dann wieder seinem Job nachgehen und Hilferufe aussenden und versuchen, Unterstützung zu organisieren. Aber das zeigt schon, das ist tatsächlich, so wie du gesagt hast, eine hochexplosive Mischung da an Bord.
Wo stehen wir jetzt auf der Zeitschiene?
Wir stehen jetzt nach Mai 2020, sind in Kuwait und da ist das Schiff beschlagnahmt. Die Hilferufe sind insoweit erfolgreich, dass die Botschaften sich eingeschaltet haben und da auch mit der Regierung verhandeln. Und im Juni 2021, also nochmal ein Jahr später, erhalten die Seeleute dann endgültig die schriftliche Erlaubnis, das Schiff verlassen zu dürfen, ohne dass sich dann diese Ansprüche auf Lohn und Entschädigung, dass die nicht erlischen.
Das heißt, das Gute an der Geschichte am Ende ist, sie durften von Bord. Das Schlechte ist, sie haben für diese, wenn du sagst Juni 2021, fast zweijährige Odyssee, keinen Cent bekommen am Ende.
Richtig. Kein Cent. Die Botschaft, die indische Botschaft in meinem Fall hier jetzt, hat dann noch einen Rückflug für den Amal Singh organisiert. Der war dann, ist dann einen Tag später in Delhi gelandet. Also aus 45 Tagen wurden 586 Tage und kein Cent erhalten. Ich habe im Zuge deine Anfrage nochmal mit dem Amal Singh gesprochen. Und der aktuelle Stand ist, es gibt einen kuwaitischen Anwalt, der sich des Falls angenommen hat. Der Fall liegt nach wie vor Gericht, aber 0 Cent bisher.
Wahnsinn. So, und dieser Fall ist ja im Prinzip ein klassischer Fall dieses sogenannten Ship Abandonments, Praxis, die ich gerade eben kurz umrissen habe. 113 Mal allein im letzten Jahr sind solche oder ähnliche Fälle dokumentiert worden. Was müsste man denn machen, um so etwas effektiv zu sanktionieren und schlussendlich zu verhindern? Das ist ja anscheinend das Hauptproblem, dass jeder die Verantwortung wegschieben kann.
Richtig. Also man müsste zweierlei aus meiner Sicht machen. Und das sagen auch die Experten. Das erste ist, die Regeln sind eigentlich gut. Es ist für jeden Fall, besteht eine Regel, nur die Durchsetzung. Die Durchsetzung ist das ganz, ganz große Problem. Da muss man unbedingt rangehen, damit die Leute sich nicht einfach der Verantwortung entziehen können und es folgenlos bleibt. Ja, also dass es dann auf jeden Fall Folgen für diese, sei es Räder, sei es die Flaggenstaaten, wenn das kann man sicher ausmalen. Man sagt, ihr dürft viermal, darf das vorkommen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja immer dann noch die andere Sichtweise, wo Gründe angeführt werden, aber dann seid ihr als Flaggenstaat nicht mehr hinnehmbar zum Beispiel oder sowas. Ja. Das schöne Regelwerk dann auch in die Realität zu überführen. Und das Zweite, was man machen müsste, ist auch diese ganzen NGOs, die ich auch vorhin kurz genannt habe, die müsste man stärken, die muss man finanziell stärken, die muss man aber auch rechtlich stärken, dass die Erlaubnis haben, Leute an Bord zu schicken, Leute von Bord aufzunehmen, dass es da nicht so eine rechtliche Barriere zwischen denen gibt. Und natürlich, man muss sie finanziell auch irgendwie stärker unterstützen, weil das ist natürlich auch immer ein Fall. Die müssen auch ihre Ausgaben deckeln und die kümmern sich um die Leute, die ohnehin nichts haben, von denen erhalten sie halt dann logischerweise auch nichts. Oder von denen erhalten sie wahrscheinlich dann als Dank tatsächlich noch was, aber so lässt sich so ein Unternehmen nicht finanzieren.
Wer könnte denn letztendlich das alles durchsetzen? Es ist ja eine relativ schwierige Geschichte, wenn sogar Staaten involviert sind, sozusagen. Das müsste ja eine supranationale Behörde sein.
Ja, Und da kommen wir natürlich schon wieder ans nächste Problem. Es müsste eine supranationale Behörde sein, die dann auch diese, im Englischen würde man sagen, diese Enforcement tatsächlich hat, die Durchsetzung erreichen kann. Die UN wird immer genannt oder die maritime Unterorganisation der UN, die setzen tolle Regeln auf und haben aber, so wie es bei der UN leider ist, keine eigene Polizei, keine eigenen Truppen, keine eigene Handhabe, um dann auch dem schönen Recht auf dem Papier in der Realität Nachdruck zu verleihen.
Das Schicksal der ULA und des Seefahrers Amal Singh. Super spannende Recherche von dir, Michael Radunski. Nachzulesen noch einmal in der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, findet man auch im Internet oder ihr könnt euch einfach den Podcast noch ein zweites Mal anhören. Michael, danke dir.
Vielen Dank.
Man kann es nicht anders sagen. Ship Abandonment, das ist wirklich die ganz hässliche Fratze des Kapitalismus. Platz 2 der vergessenen Nachrichten des Jahres 2023. Wenn Sie vielleicht gerade Urlaub haben und Lust und Zeit haben, ein paar mehr Folgen unserer Sommerserie zu hören oder gleich alle Folgen auf einen Schlag, dann können Sie das unabhängig vom Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens tun. In unserer DLF-Audiothek stehen nämlich alle Folgen schon gebündelt bereit. Zum Lesen, alle vergessenen Nachrichten samt Begründung der Jury finden Sie auch unter derblindefleck.de. Und wenn Sie Feedback geben möchten, dann tun Sie das am besten, indem Sie eine Mail schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald und tschüss.